Lasst uns jetzt still werden und aus Gottes Wort lesen. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 24. Wir ermahnen euch aber, lieber Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergilt, sondern jagt immer dem Guten nach untereinander und geht jedermann und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet, ohne nachzulassen. Seid dankbar für alles, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Weisungen verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, damit ihr untadelig seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird's auch tun. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich durfte ja Pastor Frank Stammel kurz begrüßen. Frank habe ich kennengelernt das erste Mal auf der Pastorenkonferenz der Kirche des Nazareners in Bad Blankenburg. Und es hat mir gleich gefallen, die fröhliche, verrückte Art von Pastor Frank Stammel. Lieber Frank, ich bitte dich, ein bisschen mehr zu deiner Person zu erzählen, ein bisschen mehr zu deinem Dienst, auch bei der Kirche in Aktion zu erzählen. Und die Verse waren hier ein guter Auftakt, ja, zu deiner Predigt. Vielen Dank.
Hallo zusammen erstmal. Kann man ganz einfach üben. Bei uns, bei Kirchenaktion in Mainz läuft das so. Ich sage Hallo ihr Lieben und dann müsst ihr alle sagen Hallo Frank. Hallo ihr Lieben.
Hallo Frank.
Sehr gut. Das kriegen die immer genau so gut hin. Sehr cool. Jetzt habt ihr alles gesagt, was eigentlich wichtig ist. Mein Name ist Frank Stammel. Ich bin Pastor der Kirchenaktion in Mainz zusammen mit meiner Frau Rebecca. Zu meiner Person, was gibt's da viel zu sagen? Ich habe einen sehr ordentlichen Kleiderschrank. Meine Hosen, die liegen in einer ganz genauen Reihenfolge und werden auch nur in dieser Reihenfolge benutzt. Also diese Hose war genau heute dran. Und das wird auch dann morgen wieder auf den Stapel gelegt und eine andere Hose kommt dran. So, das ist über mich. Meine Frau findet das übrigens sehr peinlich. Aber ich finde das cool. Zur Kirchenaktion in Mainz und meinem Dienst. Ich arbeite da jetzt seit anderthalb Jahren als Pastor. Studiere nebenbei noch Theologie weiter und wir machen, falls ihr von Kirchenaktion gar nicht so wisst, was machen die eigentlich? Ungefähr das, was es heißt, Kirche in Aktion. Fertig. Wir machen relativ viel Aktion, wir haben viele diakonische Projekte. Bei uns in Mainz sind es, ich habe es genau aufgeschrieben, 104 Ehrenamtliche. Wir sind unterwegs, kümmern uns mit einem großen Fokus um Obdachlose und Flüchtlinge und auch Prostituierte bei uns in der Stadt. In verschiedenen Projekten. Und das Motto, mit dem wir das alles machen, ist Himmel auf Erden. Und zwar Himmel auf Erden sichtbar machen. Weil ich das so eine wundervolle Arbeit finde, weil ich da selber arbeite, dachte ich, ich nehme euch da genau mit rein, in dieses Himmel auf Erden sichtbar machen. Genau darum soll es gehen, wenn wir darüber nachdenken, wir sind Bürger des Himmels. Kleine Anekdote, ich saß gerade im Auto mit meiner Frau, waren in Köln. Ich komme ursprünglich aus Köln und haben dort Familie besucht. Und da ist ja jetzt gerade großes Karnevalsfieber und wir saßen im Auto und im Radio lief irgendwie so ein Karnevalslied über Köln und dann geht es darum, wie schön die Stadt ist und wie toll das ist, dass man aus Köln kommt. Und ich habe tatsächlich angefangen zu weinen. Das war voll komisch. Ich war heute Morgen ein bisschen nah am Wasser gebaut. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann dachte ich mir, witzig, du predigst heute Abend darüber, Bürger des Himmels zu sein. Jetzt bin ich Bürger aus Köln und das bringt mich zum Weinen. Was löst es eigentlich alles in mir aus, Bürger des Himmels zu sein? Das ist so ein bisschen die Frage, um die es geht. Aber lasst mich auch noch mal mit einem kurzen Gebet einsteigen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir nicht nur irgendwie Bürger dieser Welt sind, sondern Bürger deines Himmels, deines Reichs. Ich danke dir für die Fülle in unserem Leben, die das bedeutet, für die Vergebung, für die Gnade, für die Liebe. Herr, ich bitte, lenk deinen Blick auf all die Dinge, die das in unserem täglichen, praktischen Leben noch bedeuten kann. Herr, schenk deine Gnade zu rechtem Reden und rechtem Hören. Amen. Es gibt ein Gebet, das ihr bestimmt schon mal gesprochen habt. Das weiß ich, weil das ist Vaterunser. Das gibt es seit 2000 Jahren und das hat mit Sicherheit jeder schon mal gesprochen. Jetzt brauche ich jemanden. Okay, wer sieht aus, als dürfte ich ihn das fragen? Ich frage jetzt Sie. Ungefähr. Sie brauchen nur was ungefähr sagen. Wie alt sind Sie? Ungefähr. Ja, Sie? So, 72. Jetzt sagen wir mal, okay, ungefähr 200 Mal im Jahr beten Sie jetzt das Vaterunser. Jetzt einmal fromm nicken. So, das wären dann 72 mal 200. So schnell kann ich nicht rechnen, aber so allein haben jetzt Sie alleine schon das Vaterunser gebetet. Also es sind Milliarden und viele Milliarden Mal, die dieses Gebet schon gesprochen wurde. Und jedes Mal, wenn wir das tun, ist die erste Bitte, mit der wir anfangen, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Nimm mal diesen Satz auseinander, ist jetzt keine große exegetische Aufgabe. Dann geht es also um Gottes Reich, um Gottes Herrschaft, um die Tatsache, dass Gott regiert. Die gibt's, okay. Und das Ganze soll jetzt hier hinkommen, und zwar so, wie es jetzt schon im Himmel ist. Also es gibt einen Himmel, einen göttlichen, übernatürlichen Existenzraum, der unseren natürlichen Horizont überschreitet. Deswegen verbinden wir ihn mit irgendwas, was unseren echten Horizont überschreitet, den Himmel. Und dabei geht es natürlich nicht um diesen realen Himmel, sondern eben um diese göttliche Welt. Und da ist jetzt dieses Regieren und das soll jetzt hier hinkommen. Gut, ist jetzt kein großer Exegese, wie gesagt. Schönes und wichtiges Gebet. Was ich aber als Problem daran sehe, in der Regel beten wir das, dass sich in unserer Welt das Reich Gottes ausbaut und denken in unserem Kopf, Gott, mach, dass dein Reich ist, bis hier zu Ende ist. Oder mach, dass das hier ist, bis ich dann weg bin. So entweder man verstirbt oder der eben angesprochene Himmel wird plötzlich die eigentliche Realität, der jüngste Tag kommt. Alle werden in diesen Himmel geholt. So wurde es zumindest über Jahrhunderte lang dann immer gedacht und gesagt. Die Frage, die sich in meinem Kopf auftut, ist es dann nicht ein bisschen zu egal dafür, dass das so die erste Bitte in diesem Gebet ist, wenn das eigentlich nur gilt, bis das hier alles eh weg ist oder bis wir weg sind. Das ist die erste Bitte in dem Gebet, das Jesus uns gesagt hat, was wir beten sollen. Und das in dieser, auf dieser zur Zerstörung bedachten Erde, die jetzt halt nur noch so und so lange existiert, bis der jüngste Tag kommt, wäre schon unnötig eigentlich, dass Gottes Reich dann hier anfängt. Es muss also etwas auf sich haben mit dieser Welt hier und dem Reich Gottes, wenn wir dieses Gebet beten, was Jesus uns gelegt hat, und immer wieder beten, dass Reich Gottes hier hinkommt. Dann muss das ja anscheinend deutlich nachhaltiger passieren. Was ist, wenn es dabei gar nicht um unsere Lebzeit geht und auch nicht um die Lebzeit dieser Welt, sondern eigentlich viel weiter darüber hinaus? Was, wenn der Himmel, das ewige Leben, Reich Gottes, das alles mal hier sein wird und gar nicht irgendwo da oben. Wenn es hier hinkommt. Und ich glaube, die Bibel ist voll von Stellen des Alten Testaments. Ich habe tatsächlich Leute immer, wenn ich das sage, dann sitzt so ein Teil der Gruppe ist immer so, ja, safe. Ein anderer Teil der Gruppe ist so, was? Und ich weiß immer gar nicht, wo sind die Leute, aber lasst euch mal auf diese Gedanken ein. Die Bibel ist voll von Stellen, in denen das Alte Testament, in denen Jesus, in denen Paulus über das Kommen des Reiches Gottes redet. Das Reich Gottes, es wird kommen, es ist gekommen. In Jesus ist Gott gekommen und Jesus wird eines Tages wieder kommen. Die meiste Rhetorik, die wir in der Bibel finden, eigentlich fast alles, ist eine Rhetorik des Kommens. Gott hat Herrlichkeit geschaffen, wir sind davon abgefallen, aber diese Herrlichkeit, sie wird wieder kommen. Und aus verschiedenen Gründen stellen sich verschiedene Menschen über die Jahrhunderte vor, dass das kommt, indem wir irgendwo hingehen, nämlich in den Himmel. Und ich habe mich gefragt, wenn die gesamte Rhetorik der Bibel ein Kommen ist, warum kommt dann nicht dieser Himmel hierher? Warum soll Reich Gottes hier geschaffen worden sein, dann schlecht geworden, dann hier wieder angebrochen, weil Jesus gekommen ist, extra gekommen. Und wir glauben, dass Jesus wieder kommen wird, um uns dann zu holen, woanders hin. Das würde für mich irgendwie nicht so passen. Es würde tatsächlich auch nicht passen zu dem jüngsten Tag, von dem wir in der Bibel lesen. Auch die ganze Offenbarung ist voll von dem Bild des himmlischen Jerusalems, das in diese Welt kommt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Seit etwa 150 Jahren versuchen jetzt Theologen, wie zum Beispiel John Wesley oder C.S. Lewis oder jetzt gerade sehr federführend N.T. Wright, genau diesen Punkt in der Geschichte zu finden, an dem wir angefangen haben zu glauben, damit das Reich Gottes kommt, müssen wir irgendwo hingehen. Und gleichzeitig zeigen sie mit dem, was sie dann Kingdom Theology, also die Reich Gottes Theologie nennen, dass sie glauben, es geht vielmehr immer um ein Kommen. Es gibt ein ewiges Reich Gottes, das im Gegensatz zu dieser Welt existiert oder im Moment steht. Aber sie glauben, dass die Bibel uns sagen will, nicht, dass wir dahin gehen, sondern dass das hierhin kommt. Als ich das erste Mal gedacht habe, hat es meine Perspektive drastisch verändert. Egal wie lange ich noch lebe, egal wie viel früher ich gelebt habe, egal wie viel denn noch passieren wird, egal was hier alles noch passiert, das hier wird Reich Gottes. Gut, Frank, jetzt ist das ja ganz nett, nur wenn diese ganze Sache mit dem Kommen stimmt, aber schon schwierig. Das haben ja hunderte Jahre lang Leute anders gesagt. Ja, aber lasst euch mal auf den Gedanken ein. Beginnen wir mal im Alten Testament. So, da haben wir alle irgendwie angefangen, ist auch Teil unserer Tradition. Die jüdische Eschatologie, also die jüdische Vorstellung von dem Danach, die baut genau darauf auf dieses Kommen. An allen prominenten Stellen, die die Erwartung dieses kommenden Messias beschreibt, zum Beispiel das Buch Daniel oder die Psalme 8 und 110, andere Stellen, die erwarten den Messias, der von Gott gesendet kommt, um hier Reich Gottes aufzubauen. Ein Himmel als ein Ort, an den Verstorbene gehen, den gibt es nicht. Das wäre in der jüdischen Vorstellung völlig fremd. Es geht immer um einen neuen Himmel und einen neuen Erden mit diesen Menschen, die wieder auferstehen hier. Eine völlige Neuschöpfung aus dem, was hier im Moment ist. Daniel wird es dann sehr kunstvoll beschrieben, wie der Menschensohn kommt und wie alles sich verändert. Kann man sich durchlesen, aber die entscheidende Vorstellung dabei ist, der erste Schritt dieser Wiederherstellung ist die Vergebung und Rechtfertigung der glaubenden Menschen, damit diese Menschen dann zusammen mit Gott an diesem Aufbau des Reiches arbeiten. Gott wird uns wiederherstellen, damit wir dann mit ihm sein Reich wiederherstellen. Das war ungefähr das, was die Juden so von ihrem Messias erwartet haben, der da kommt. Wenn wir jetzt den Anspruch erheben, was wir oft tun, dass Jesus genau dieser Messias ist, auf den das Alte Testament wartet, dann beanspruchen wir eigentlich genau diese Erwartung, dass wir vergeben und rechtfertigt sind, dass wir in unserem Herzen Reich Gottes haben, um hier in dieser Welt mit Gott Reich Gottes zu bauen. Jesus greift das auf. Auf der einen Seite setzt er sich immer wieder mit diesen jüdischen Messias-Erwartungen in Verbindung mit dem, was er sagt, erfüllt sie auch ganz bewusst oder auch unbewusst. Und auf der anderen Seite ist Jesus' ganzes Lebenswerk vor Tod und Auferstehung genau darauf bezogen, das zu tun, nämlich wiederherzustellen. Er predigt ganz, ganz oft vom Reich Gottes, wie es ist, welche Regeln es dort gibt im Gegensatz zu den Regeln hier oder wie es dort sein wird im Gegensatz zu hier, eher im Gegensatz zum Pharisäertum. Und dann geht er durch die Welt und stellt diese Liebe, diese Gerechtigkeit, diese Sündenfreiheit, von der er lehrt, hier auf Erden wieder her. Indem er zu einzelnen Menschen geht. Er handelt in einer Gerechtigkeit und Liebe, von der er sagt, so wird es sein im Reich Gottes. Und dann weist er seine Jünger an, jetzt tut mir gleich. Für mich ist es ein klarer Aufruf, der dieser jüdischen Messias-Erwartung entspricht. Jesus erklärt vom Reich Gottes, er stellt Menschen und Reich Gottes auf dieser Erde wieder her und weist uns an, das genauso zu tun. Paulus versteht das dann auch so. Er versteht die Rhetorik dahinter und er weist seine Gemeinden, in denen er schreibt, ganz klar an, dem auch so zu tun, Reich Gottes hier und jetzt gemeinsam zu bauen. Er formuliert das dann in diesem Vers, von dem ich den Titel habe. In Philipper Kapitel 3 redet er ein ganzes Kapitel darüber, wie unsere Verbindung zu diesem kommenden Reich Gottes sein wird, zum kommenden Reich Gottes übrigens. Und dann sagt er, wir aber sind Bürger des Himmels, von woraus wir Christus erwarten. Wir sind Bürger des Himmels. In einer einfachen Auslegung wäre man jetzt schnell fertig. Naja, wir sind Bürger eines anderen Himmels und da kommen wir her, sind jetzt hier und irgendwann gehen wir da wieder hin, wenn wir hier fertig sind. Und über Jahrhunderte wurde das auch genauso verstanden. Aber das ist nicht, wie Bürgersein funktioniert, von dem Paulus redet. Der entscheidende Trick ist, sich anzugucken, dass Paulus ein römischer Bürger war und was hat das eigentlich bedeutet. Paulus, römischer Bürger. Die Philipper, an die er schreibt, auch römische Bürger. Es ist eine römische Provinz. Ich hätte euch jetzt gerne noch eine Karte mitgemacht, habe ich aber nicht. Ist ungefähr so weit auseinander. Okay, könnt ihr euch alle vorstellen? Sehr weit. Und man muss ungefähr ganz unten rum, also sehr weit weg. Und trotzdem ist es eine römische Provinz und die Menschen, die dort leben, sind römische Bürger. Das Entscheidende aber ist, der Sinn davon, so eine römische Kolonie zu sein, war nicht, dass du irgendwo anders bist, ganz weit weg, du machst da dein römisches Ding woanders und dann gehst du wieder zurück nach Rom. Das, der Sinn, also eigentlich ganz im Gegenteil sogar, diese Kolonien wurden erschaffen, weil Rom war zu voll. So, keiner wollte, dass noch mehr Menschen zurück nach Rom kommen, überhaupt Menschen noch nach Rom kommen, völlig überbevölkert. Also hat man diese Kolonien erschaffen, die langsam, aber sicher mehr römische Bürger in andere Gebiete verteilt haben, ohne Rom und das Römische Reich noch voller zu machen. Und keiner von denen sollte dann nur kurz ein römisches Ding machen und wieder zurückgehen, sondern sie sollten dorthin gehen und da diesen römischen Way of Life, dieses römische Sein, das römische Bürgertum verbreiten. Und irgendwann wurde aus einer Kolonie dann eine Provinz und irgendwann im Laufe der Zeit wurde die Provinz dann angeschlossen an das Römische Reich. Es geht darum, das Römische Reich zu vergrößern. Der Sinn davon, Römer zu sein, obwohl du wo ganz anders lebst, ist nicht, dass du eines Tages nach Rom gehst. Es ging darum, Rom zu vergrößern und Rom in die Welt zu tragen. Und mit genau diesem Bild im Kopf sagt Paulus jetzt, wir sind Bürger des Himmels. Nicht, um irgendwann zurückzugehen, sondern um Himmel hierher zu bringen, um Gottes Reich hierher zu bringen. Das war das Verständnis, mit dem Paulus diesen Satz gesagt hat. Und noch eins drauf, wenn so eine Kolonie nicht gut funktioniert hat, wenn es da schlecht lief, es gab Krieg, Feinde waren zu stark, die Leute haben sich schlecht benommen, was auch immer, dann ist je nach Situation der Kaiser, der Kriegsherr, irgendein Beamter mit seiner Gefolge aus der Mutterstadt Rom in diese Kolonie gekommen. Aber nicht einfach, um alle abzuholen. Nein, sondern um seine Herrschaft, seinen Frieden, dieses Römischsein noch mal stärker zu etablieren. Kommt euch das bekannt vor? Der Herrscher, der aus dieser Mutterstadt noch mal in die Kolonie kommt, um den Menschen noch mal seinen Weg zu erklären und ihnen besser zu ermöglichen, als Bürger zu leben, als Bürger des Himmels vielleicht. Und dann wieder geht und schaut, dass die Menschen jetzt noch besser ausgestattet sind. Mir kommt das sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist Paulus' Verständnis davon, was es heißt, ein Bürger zu sein, einer anderen Mutterstadt in einer ausgelagerten Kolonie. Und wir sind Bürger des Himmels und etablieren ihn hier. Und Jesus wird wiederkommen, um es eben nochmal, und er ist schon einmal gekommen, um es noch mehr zu etablieren, und er wird wiederkommen, um es dann vollendlich zu etablieren. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Hier. So, jetzt bin ich mit euch einmal richtig schnell durch die ganze Bibel durchgelaufen. Am Ende steht für mich die Erkenntnis, es ist eigentlich ganz und gar nicht egal, was wir machen. Es ist eigentlich ganz und gar nicht unnötig, dass wir mit jedem Vater unser für Reich Gottes hier beten. Weil es nicht nur für heute gilt, nicht nur für diese Zwischenzeit von Jesus 1 bis Jesus 2, sondern wir beten weit darüber hinaus. Es sind nicht zwei getrennte Phasen von, es gibt ein Hier und jetzt gibt es ein Hier und Jesus war da und irgendwann gehen wir alle woanders hin. Nein, es ist eine Dynamik dieses allen in Gott existierenden Gottesreichs. Als ich das erste Mal gehört habe, hat das für mich meinen ganzen Glauben verändert. Ich habe eine Weile gebraucht und irgendwann habe ich gemerkt, für mich ist das hier nicht mehr nur eine Wartezeit, bis dann Gottes Reich passiert und eigentlich deswegen irrelevant, was ich hier machen würde. Es ist nicht nur ein Ort, an dem ich warte, während irgendwie ich mit Gott heilige und warte, sondern hier auf dieser Erde hat das, was ich heute tue, Anteil an dem Reich Gottes, das morgen erst kommt. Denn auch wenn es noch nicht vollendet ist, ich darf und kann es heute hier bauen. Und das, was ich heute hier baue, an Reich Gottes, mit Gott natürlich, bringt uns ein Stück näher zu Reich Gottes, was da mal kommen wird. Uns als Kirche in Aktion hat das zu unserem Motto gebracht: Himmel auf Erden sichtbar machen. Nicht bauen, sondern sichtbar machen. Weil es ein schon entscheidender Unterschied geht. Wir machen sehr gerne. Also ich bin Macher, ich packe gern an, ich tue gern Sachen, ich baue sehr gerne. Gott baut hier. Gott baut sein Reich. Es ist Gottes Reich, das in diesem Kommen ist. Wir haben aber mit unserer Nachfolge Anteil daran, dass das hier auch möglich ist. Sind Boten, Mittel und Wege für dieses Reich, indem wir unsere Nachfolge leben. Ganz praktisch, ganz aktiv. Für mich hat das etwas von diesem Bild von dem berühmten Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt über billige und teure Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild aus seinem Buch kennt. Billige Gnade, sagt er, ist eine Gnade, die empfangen wir und darauf folgt nichts. Ich empfange Gnade und nehme Evangelium, den Glauben, die bedingungslose Liebe und all diese Dinge für mein Leben an und dann mache ich genau das, was ich vorher gemacht habe. Dietrich Bonhoeffer nennt es, auf die bezahlte Rechnung hin nehme ich mir einfach alles umsonst. Ein schönes Bild. Ich interessiere mich nicht weiter für Themen wie Nachfolge, dafür, dass wirklich mein aktives Glaubensleben diesen Heilsplan Gottes bis zum jüngsten Tag wirklich voranbringt, dass Reich Gottes hier heute gebaut wird, dass ich mit Jesus und Gott hier was verändere. Und er sagt, das ist billig. Das nicht, worum es geht. Teure Gnade, sagt er dann, das ist das, worum es wirklich geht. Ein Evangelium, ein Kommen des Reiches Gottes ist keine billige Gnade, sondern eine teure Gnade. Eine Gnade, die ich empfange und aus Verstand heraus, aus dem Herz heraus, aus Dankbarkeit heraus, dann in der Nachfolge lebe, mich wirklich mit dem auseinandersetze, was Jesus sagt und wie Jesus gelebt hat. Und Gottes Liebe durch mich, mit mir in dieser Welt Reich Gottes baut. Das irgendwie wiederherstellt mit Gott. Alles in diesem kontinuierlichen Prozess von Heiligung und Reich Gottes, das weiter in diese Welt kommt. Gut, das Wort Heiligung hat er nicht gesagt als Lutheraner, aber denken wir uns das so. Für mich ist es genau das, was Glauben bedeutet. Aktiv durch das, wie ich bin, durch das, wie ich mich verhalte, Himmel auf Erden sichtbar zu machen, den Gott hier gerade baut, jetzt und heute, bis er dann irgendwann vollendet wird. Und ich glaube, das geht immer. Ich habe schon auf diesen Gedanken alle möglichen Antworten bekommen. Ja, ich habe aber 4 Kinder, ist mega stressig, gar keine Zeit. Ja, geht trotzdem. Ja, aber jetzt denken bestimmt so 1-2 Leute denken, ja, der junge Hüpfer, der kann irgendwas machen. So, der mach du mal. Oder ihr denkt, oh, ich habe einen stressigen Job. Geht auch gar nicht leider, da jetzt irgendwie privat noch nebenbei Reich Gottes zu bauen. Und ich will euch jetzt gar nicht irgendwie was erzählen über Prioritätensetzung oder das. Nein. Ich finde einfach, Reich Gottes bauen, das geht ganz einfach genau da, wo du dort eh arbeitest, eh lebst, eh redest, eh denkst, eh machst, was du machst, aber mit deinem Gedanken von, ich will durch Gottes Liebe durch mich hier Reich Gottes bauen. Das braucht nicht viel. Jeder kann mit einem Teil dazu beitragen. Es gibt Menschen, die tun es mit allem, was sie sind, die reisen dafür durch die Welt, sind in verschiedenen Ländern unterwegs. Es gibt Menschen, die sind irgendwie, wie zum Beispiel bei Kia, viele dann mit Obdachlosen unterwegs oder besuchen Prostituierte in Bordellen, aber das ist nicht, was man machen muss, sondern es geht einfach darum, das Reich Gottes und Liebe Das ist, was mein Handeln und Denken und Reden bestimmt. Jeder kann da irgendwas machen. Mit anpacken, kochen, mit denken, mit beten, finanziell mittragen, einfach in seinem persönlichen Leben und in seinem Umfeld das irgendwie wirken lassen. Jeder kann einen Beitrag dazu bringen. Und ich glaube, dass wir nicht, also manchmal vergessen wir, dass wir denken dann, das ist so ein Bonus, aber jeden Schritt, den wir damit machen, bringen wir heute schon ein Stück Reich Gottes in diese Welt. Immer ein Stück mehr. Für mich macht es nicht nur einen immensen Unterschied in dieser Welt, weil wir plötzlich sehen, wie arme Menschen versorgt und geliebt werden. Für mich macht es die Welt wirklich zu einem Stück Himmel. Und für mich, und damit möchte ich schließen, ist es auch der einzige Weg, würde ich sagen, eine steile Aussage, Gott heute noch zu den Menschen zu bringen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir letztes Jahr passiert ist. Ich bin nebenbei, wie gesagt, auch noch immer Student. Und wenn du Student bist, dann ist es immer wieder eigentlich die gleiche Situation. Man ist irgendwie unterwegs mit anderen Studenten, man lernt auch wieder andere neue Studenten kennen. Und dann kommt immer der Punkt, wirklich nachweislich immer, wo man irgendwann so steht und es geht so rund. Und was machst du so? Was studierst du so? Manchmal sind auch arbeitende Leute dabei und dann geht es so rund. Es ist, ja, ich studiere Politikwissenschaften, oh, cool. Und du? Ja, ich bin Krankenschwester, oh, wichtiger Beruf, sehr wichtig, cool. Ja, ich bin Pastor. Und dann ist die Aufregung groß. Wirklich in jedem Moment, in dem Moment, wo die Menschen in diesem Gespräch rausfinden, dass ich Pastor bin, ändert sich die komplette Dynamik des Gesprächs. Es geht eigentlich nur noch darum, dass ich Pastor bin oder Theologie studiere. Ich glaube, auf der einen Seite liegt es daran, dass es schon auch ein seltener Beruf ist. Es ist auch ein Beruf, der mit vielen Stereotypen belegt ist, besonders bei Nichtchristen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Menschen rausfinden, ich bin ein überzeugter Christ. Ich kenne anscheinend diesen Gott, diese Liebe, von der die da immer reden. Und ich bin anscheinend so überzeugt, dass ich mir das jetzt zum Beruf gemacht habe, anderen davon zu erzählen. Und da kommen oft sehr interessante Gespräche raus, meistens eigentlich nur nervige Diskussionen. Aber einen, der hat mich jetzt überrascht. Er fing an zu erzählen, völlig aus dem Kontext, von Hilberts Hotel. Da hat mir jemand schon mal von, ist ein Mathematiker hier? Nein, gut, weil ich rede gleich Sachen, die ich selber nicht verstehe. So, also er hat erzählt von Hilberts Hotel. Hilberts Hotel, das ist ein Gedankenexperiment. Denn derjenige, der mit mir geredet hat, der war Mathematiker. Und es ist ein Gedankenexperiment, in dem es darum ging, wie kontrollierbar und trotzdem unberechenbar die Unendlichkeit ist in der Mathematik. Ich würde jetzt nicht von dem behaupten, dass ich das auch nur ansatzweise verstanden habe, okay? Aber es ging ungefähr darum, so ich sage euch jetzt ungefähr, worum es ging. Es gibt ein unendlich großes Hotel. Und zu diesem unendlich großen Hotel kommen unendlich viele Busse und in jedem Bus sitzen unendlich viele Gäste. Und es ging darum, wie man die dann jetzt unterbringt. Und aus irgendeinem Grund bleibt Zimmer 15 frei und trotzdem kriegt man nicht alle unter. Ja, verstanden habe ich das auch nicht. Aber irgendwie ging es, war so ein Gedankenspiel mit Unendlichkeit. So ein Zimmer 15 bleibt frei, das habe ich mir gemerkt. Ich habe es nicht verstanden. Aber darum ging es ihm nicht. Also eigentlich ging es ihm darum, dass ich es eben nicht verstehen werde. Denn er schaute mich dann an und sagt, du hast gar keinen Plan, Frank, oder? Und ich war natürlich sehr ehrlich und gesagt, doch klar, hey, ich verstanden. Nein, ich habe natürlich gesagt, nee, ich check das nicht mit dieser Unendlichkeit, von der du da redest. Und er schaute mich an und sagte, ja, und du willst mir erzählen, es gibt einen unendlichen Gott mit unendlicher Liebe und ein unendliches Leben. Verstehst du es doch gar nicht. Und ich musste mir eingestehen, nee, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich glaube, ich kann da eigentlich gar nicht drüber reden. Also ich muss, weil ich verdiene mein Geld mit, aber ich kann nicht so richtig irgendwie darüber reden. Es ist schwer, von Gott zu erzählen in dieser verkopften Welt, in meiner Generation von Studenten. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe ihn mitgenommen zur Kirchenaktion. Ich habe ihn mitgenommen in unseren Gottesdienst. Kommt mal vorbei, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich habe ihn mitgenommen in einen Gottesdienst, wo Obdachlose mit kleinen Babys von Unternehmern spielen. Das ist ein Bild, das mich heute Abend bestimmt zum Weinen bringt, oder? Weil heute bin ich nah am Wasser gebaut. Ein stinkender Obdachloser mit einem süßen kleinen Baby. Und es ist für alle völlig okay. Wo Prostituierte und Studentinnen, Akademikerinnen, besten Freunde sind und sich umarmen. Wo Flüchtlinge eine Heimat gefunden haben, weil sie sich um eine Seniorin kümmern können bei uns. Wo alle zusammen nach dem Gottesdienst noch essen, völlig egal, ob sie eigentlich sonst in irgendeinem Sternerestaurant essen oder um eine Brezel am Bahnhof betteln. Ich habe ihn mitgenommen an diesen Ort. Ich habe diesen Mann an einen Ort mitgenommen, wo ganz viele Menschen zusammenkommen, die überhaupt nicht über diese Liebe reden. Also auch, vor allem im Gottesdienst. Die aber nicht hauptsächlich über diese Liebe reden, sondern sie verstanden haben. Und verstanden haben, so lange, bis Christus wiederkommt, sind wir, die glaubenden Christen, die das Geschenk der Nachfolge empfangen haben, wir sind jetzt hier die Liebe Gottes in dieser Welt. Wir sind diejenigen, durch die Gott hier sein Reich bauen will. Und dieser Mathematiker, sein Name ist übrigens Jonas, der ist jetzt Christ. Der hat sein Leben Jesus übergeben. War auch eigentlich klar, als ich die Geschichte angefangen habe, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Aber warum hat er das gemacht? Weil er in dieser Welt, an dieser Welt, mit und durch die Menschen dieser Welt gesehen hat, was Christus da erzählt hat. Gesehen hat, was Gottes Liebe ist. Gesehen hat, was wirklich sich ändern kann, wenn wir von Himmel reden und Himmel auf Erden reden. Und weil er gesagt hat, davon will ich mehr. Weil er dieses Geschenk einer Nachfolge, eines Lebens, das so aussieht, haben wollte. Weil er Menschen gesehen hat, die in dieser Nachfolge stehen. Die mit allem, was sie sind, versuchen so zu sein wie Jesus. Jonas ist jetzt Christ, weil er ein Stück mehr Reich Gottes gesehen hat. Und wenn es nur irgendwo einen weiteren Jonas gibt, und wir sagen immer, wir machen es für den einen, aber ehrlich, wir machen es auch für 100. Wenn es irgendwo einen gibt, dann will ich noch ein Stück mehr Reich Gottes bauen. Nicht bis Gott kommt und wir gehen, sondern weil das Stück Reich Gottes heute schon Teil von dieser Neuschaffung ist, die irgendwann vollendet wird. Für Jonas, für dich, für mich, für alle. Lass mich beten. Gott, dein Reich übersteigt meinen Kopf. Aber ich verstehe, oder ich lese zumindest die ganzen Bilder, die dein Wort uns gibt, davon, wie es sein wird. Ich sehe, wie du selbst auf der Erde offenbart hast, was wahre Liebe sein kann. Herr, ich will das mehr in meinem Leben. Ich bitte dich für mich, für uns alle, dass du uns einfach Kraft gibst. Weisheit gibst und diese Liebe gibst, hier wirklich Reich Gottes zu leben und zu bauen. Mit dir, durch dich, du durch uns. Gott, und ich bitte dich, dass wir Orte an dieser Welt sehen, wo wir wirklich sehen, hey, hier ist ein Stück mehr Reich Gottes und dadurch auch nur ein Stück mehr verstehen, wer und wie du bist. Und ein Stück mehr unser Herz an dein Herz wächst. Amen.